Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, dass meine Stimme soweit durchhält, aber ich denke schon. Ich würde am Anfang gerne nochmal die Hände falten und mit dem reden, der zu uns reden möchte. Ja, lieber Herr in Thailand, wir dürfen zu dir kommen und ich habe gerade nochmal den Gabentisch gesehen und das Kreuz oben drüber. Ja, das ist der größte Grund zum Danken. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, du hast alles dahin gegeben und es gibt einfach nichts Schöneres, als das über einen Gabentisch zu hängen und zu sehen, zu spüren, ja, dass alle Dankbarkeit, die wir in unserem Leben haben sollten und können, wenn wir dir gehören, ja, durch deinen Tod unsere Rettung ist und einfach, dass das eine ganz tolle Sache für uns ist. Und ja, also nun möchte ich dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu uns zu sagen hast, mir die richtigen Worte als dein Werkzeug in meinen Mund legst und lenke und leite du uns. Danke, dass du zu uns reden willst und dass du jetzt mitten unter uns bist. Amen. Ich habe bis vor, 3 Minuten noch überlegt, wie steige ich eigentlich am besten in diese Predigt ein. Und dann fiel mir ein, du hattest dieses Jahr im Krankenhaus doch so ein Erlebnis. Die Geschichte, wie das mit mir war, das denke, das wisst ihr alle so größtenteils, mit einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung und. Dann ging es mir ein paar Tage besser. Und dann war es eine Nacht, wo es mir überhaupt nicht gut ging, wo ich wieder ganz schwere Schmerzen hatte und dachte, was soll dieser Scheiß jetzt? Geht das jetzt wieder von vorn los? Und hab dann Jesus echt gefragt, was willst du mir jetzt damit sagen? Muss das jetzt erst fertig werden? Was willst du mir jetzt damit sagen? Und bin auch dann nicht gleich ruhiger geworden. Hab mir immer die Frage gestellt, was ist, wenn du jetzt gehst? Bist du dann bei Jesus? Bist du dann nicht bei Jesus? In wessen Hand liegt dein Leben? Und alle solche zweifelnden Fragen kamen dann wieder hoch. Und hab da im Gebet echt gerungen und gesagt, du musst mir doch mal was sagen. Das blieb aber eine Weile still. Zumindest in der Situation, wenn es so existenziell ist, kriegt ja Zeit eine andere Dimension. Und irgendwann bin ich innerlich auf die Knie gegangen, äußerlich ging das nicht. Dazu war ich noch nicht in der Lage und habe gesagt, Jesus, das geht jetzt nicht anders. Du musst mir jetzt, bin innerlich wirklich verzweifelt auf die Knie gegangen, habe gesagt, du musst mir doch jetzt irgendwas sagen, irgendwas, du weißt doch, wie es ist und du kennst alle Begebenheiten, du musst mir doch ernsthaft sagen können, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Und geraume Zeit später habe ich so eine innerliche Ruhe, ich kann es kaum beschreiben, so eine richtige Wärme ins Herz bekommen. Nichts, was ich mir in irgendeiner Weise irgendwie selber einreden hätte können. Nichts, was in irgendeiner Weise eine Selbstberuhigung dargestellt hätte. So, man muss es sich nur lange genug einreden, dann kann man sich beruhigen. So wie bei einem, wenn man hyperventiliert in die Tüte atmen und dann wird es schon irgendwann gehen. Nee. Es war von innen her, von jetzt auf gleich, wurde es warm im Herz. Und Jesus hat gesagt, was du dir immer wieder im Kopf machst, ich bin da, du bist mein Kind. Und das habe ich so deutlich gespürt, das war, ja, fast schon, ja, es war unglaublich. Es war was ganz, ganz Besonderes und bin da richtig froh und dankbar darüber gewesen. Hatte dann, während ich im Krankenhaus war, auch noch ganz tolle Gespräche mit Schwestern und mit meinen Zimmerkollegen, mit meinen Bettnachbarn, wo man sich darüber austauschen konnte, obwohl die das vielleicht nicht so gesehen haben. So kann ihnen Jesus begegnen. Dieses Thema Heilsgewissheit und Heilssicherheit, wo da der Unterschied liegt, will ich nachher noch sagen, ist ein Thema, das mich schon über mehrere Jahre beschäftigt. Der ein oder andere von euch, der könnte das wissen. Ich habe da, also ich würde sagen, so die letzten 15 Jahre arbeite ich an diesem Thema und will das Stück für Stück verstehen. Und dieses Thema, dieses Erlebnis war da sowas wie eine Initialzündung, das, mich nochmal konkret mit dieser Sache zu beschäftigen. Was ist Heilssicherheit und wie ist das in meinem Leben spürbar? Was muss ich dafür tun? Was kann ich dafür tun? Oder kann ich überhaupt dafür was tun? Und das hat sich so die letzten 15 Jahre so immer wieder mal begleitet. Und das letzte halbe Jahr sehr, sehr intensiv, wo ich mich wirklich intensiv mal damit auseinandergesetzt habe. Einiges dazu gehört, mich mit seinem Wort beschäftigt. Und so ein bisschen was davon möchte ich euch heute gerne weitergeben. Einen Bibeltext habe ich dazu, den wird uns Stefanie gleich noch vorlesen. Und der steht im 2. Petrusbrief, und zwar die Verse 1 bis 11.
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, und an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und in unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaft werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht und in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden.
Dankeschön. Ja, das ist die Grundlage. Und ich will es so machen, dass ich... Wie komme ich eigentlich zu meinem Heil? Und das habe ich dann unterteilt in Heilssicherheit und Heilsgewissheit und sagen, will gucken, dass man die Begriffe einfach nicht miteinander vermischt. Unsere Heilssicherheit, die liegt nicht bei uns. Unsere Rettung, unsere Erlösung ist Gottes Werk an uns. Er tritt in unser Leben ein und es ist die Frage, ob wir dazu was beitragen können. Können wir wirklich Jesus in unser Leben aufnehmen? Es wird ja oft so gesagt, dass Jesus so an die Herzenstür klopft und wir müssen ihn nur noch einlassen. Das ist biblisch nicht so ganz richtig, eigentlich falsch. Jesus macht die Tür auf und tritt ein. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Es ist wirklich das Erlösungswerk Christi. Und ich habe mich an vielen Bibelstellen damit beschäftigt. Gott hat uns erwählt. Um nur mal ein paar Beispiele aus der Bibel dazu zu bringen, steht schon in dem Alten Testament, in dem Psalm gibt es da zwei Verse. Es ist nur exemplarisch, es gibt noch viele, viele mehr. Aber Psalm 139, Vers 16 und 17. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist die Summe so groß? Oder Johannes 15, Vers 16, den ich schon fast schon zitiert habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum es ihr den Vater bittet, in seinen Namen er es auch gebe. Und noch ein kleines Beispiel. In Epheser 1, Vers 4 bis 6. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten in Liebe. Er hat uns dazu vorbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und früher habe ich immer gedacht, naja, Erwählung, warum? Warum gerade mich oder warum gerade dich? Warum tritt Jesus in dein Leben? Und dann habe ich nach Antworten gesucht. Haben wir nicht einen freien Willen, dass wir Ja oder Nein zu Jesus sagen können? Und das ist so eine Sache mit dem freien Willen. Unser freier Wille, was ist überhaupt freier Wille? Kann unser freier Wille einfach losgelöst von Gott existieren? Ich habe so einen kleinen Vergleich, der hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn ein kleines Kind was zu essen will, was Gesundes, was zu essen, und man stellt ihm eine Reihe von Gaben hin, hier hat man einen Kürbis, hier hat man eine Zucchini, Paprika, Fenchel, einen Apfel, und wenn ich jetzt noch eine Tüte Gummibärchen dazu tue, das Kind für die Zucchini. Weiß ich nicht, ob das Kind sich zwingend für die Zucchini oder für den Fenchel entscheiden würde. Lukas verneint es. Das Kind sieht nicht alles. Das kennt nicht alle Informationen. Wie frei ist der Wille? Wie frei ist unser Wille in Bezug auf Gott? Können wir uns wirklich bewusst für Gott entscheiden, um zu sagen, ja, jetzt aber los? Gott erwählt uns, er offenbart sich uns. Wenn er sich nicht offenbaren würde, könnten wir uns gar nicht für ihn entscheiden. Wir müssen Gottes Wesen sehen, er tritt in die Tür und dann haben wir gar keine andere Wahl, als wir uns für ihn zu entscheiden. Sonst würde uns das jedes Mal der Teufel wieder ausreden und sagen, ja, nee, lass mal lieber, dass das so sinnig ist, das mit der ganzen Geschichte nicht. Das lässt schlucken und das wirft auch wieder tausend Fragen auf. Warum bin ich erwählt? Und die Bibel ist auch von Beispielen voll. Es fängt mit der Erwählung seines Volkes Israel an. Warum gerade das? Die waren ja nun nicht gerade in besonderer Leistung. Und dieselbe Frage kann ich mir stellen. Warum erwählt er mich? Ich bin jetzt nicht in allen Dingen oder in wenigen Dingen der Vorzeige-Christ und das kann ich nicht, dies kann ich nicht und so richtig mit Bibel lesen, das klappt nicht und das hat Gott vorher gewusst und trotzdem hat er mich erwählt. Wenn ich die Bande von seinen Jüngern, wenn ich das mal so salopp sagen darf, angucke, das waren ja nun auch nicht gerade Vorzeigecharaktere, die ja in allen Dingen ja Musterknaben waren, im Gegenteil. Warum erwählt er einen Jakob und den Esau sagte, dich habe ich von mir gestoßen, gerade mit dem Opfer. Warum? Einer der Zwölfen, der Jünger, war der Judas Iskariot. Er war nicht erwählt. Und da können wir uns Gedanken machen, wie wir wollen. Darauf werden wir nie eine Antwort finden. Und uns steht das eigentlich auch gar nicht zu. Es ist Gottes souveränes Werk. Er steht über allen. Und wir können uns nicht in ihn reinversetzen. Wir würden das gerne. Und was folgt daraus? Ja, was ganz Simples, aber Elementares. Wenn Jesus die Tür zu meinem Leben, ich mache es plakativ und sage, eingetreten hat, und hat gesagt, hier, du gehörst zu mir, und mir ist das ersichtlich geworden, dann kann ich auf die Knie gehen vor diesem Kreuz und sagen, Halleluja. Ja, es ist so. Und Dankbarkeit. Ich bin Auserwählter. Warum? Weil es Gott so wollte. Und er ist souverän, er macht keine Fehler. Und wir kriegen das mit unserem menschlichen Verstand nicht hin, das zu begreifen, warum der eine ja, der andere nein. Und das befreit uns aber nicht davon, zu sagen, für die anderen zu beten. Das ist auch wieder unser Auftrag, genau hier in der Bibel zu bleiben und sagen, Gott, Jesus hat uns gesagt, wir sollen von ihm weitersagen. Nun bin ich erwählt und frage mich trotzdem, warum habe ich denn keine Heilsgewissheit? Warum quäle ich mich die letzten 15 Jahre? Oder der eine oder andere wird diese Frage auch kennen. Wenn nicht, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Aber der Text, der erste Teil des Textes spricht ja von der Heilssicherheit. In Vers 3 geht es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was er zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wir haben alles geschenkt bekommen. Warum fühle ich mich manchmal so? Warum habe ich keine Heilsgewissheit? Die Heilssicherheit ist uns in Christus gegeben, durch sein Erlösungswerk. Und die Gewissheit, was ist Gewissheit? Ich habe es mal versucht in einem Satz zu sagen, die Heilsgewissheit ist die subjektive Erkenntnis der Wahrheit der Heilssicherheit. Also ich wiederhole es nochmal, die Heilsgewissheit ist die subjektive Erkenntnis, also die persönliche Erkenntnis, dass die Wahrheit des Erlösungswerks Christi auch für mich gilt. Warum kann es so sein, dass es manchmal nicht so ist? Erstens kann es sein, vielleicht bin ich ja doch nicht wiedergeboren. Das ist zwar in den wenigsten Fällen der Fall, aber manchmal sage ich, so richtig glaube ich das eigentlich gar nicht, was in der Bibel steht. Vielleicht gehöre ich ja doch irgendwie dazu, aber dann ist die Veränderung des Herzens hat nie stattgefunden. Aber was uns Christen meistens betrifft, ist ein weiterer Punkt, mangelnde Lehre. Was heißt denn das? Bibel lesen nur, wenn es mal notwendig ist. Wann ist es schon mal notwendig? Gottesdienst, naja, es muss nicht jedes Wochenende sein. Ich beschäftige mich zu wenig mit dem Handwerkszeug, was mir Gott an die Hand gegeben hat, mit seinem Wort. Ein weiterer Punkt kann falsche Lehre sein. Ich bin nicht genug. Ich verurteile mich selbst. Oder der Gedanke, was ich vorhin schon angesprochen habe, was kann ich zur Rettung beitragen? Ich kann dazu nichts beitragen. Es gibt wieder andere, die haben Probleme mit dem Zeitpunkt ihrer Wiedergeburt. Wann habe ich mich bekehrt? Und der eine oder andere kriegt es blöderweise nicht so auf ein Datum mehr hin und sagt so, ja, das war ein Prozess, aber naja, kann Gott in einem Prozess mich, der muss doch mal. Und nicht jeder von uns braucht ein spezielles Erlebnis, so ein Paulus-Erlebnis. Bei ihm war es ganz klar, Also das war mehr als ein Tritt in die Tür. Da ist das Haus zusammengefallen über ihm und Jesus stand einfach da, blind. Eine direkte Begegnung. Aber dies ist für unsere Gewissheit nicht zwingend nötig. Ein weiterer Punkt, der mir durch den Kopf ging, ist immer noch Schwachheit. Rückfall ins alte Leben. Wir sind immer noch Menschen, das wird uns immer wieder passieren. Oder bewusste Toleranz von Sünde im Leben. Also richtig kann ich es nicht lassen. Ich habe immer auf Arbeit 5 Liter Benzin mit nach Hause genommen. Das lasse ich, also nur ein kleines Beispiel oder so. Aber ich toleriere, ich weiß, dass es Sünde ist und sage, naja, so dringend ist es jetzt auch nicht, so schlimm ist es nicht und halte bewusst an dieser Sünde fest. Das dämpft den Geist Gottes. Und deswegen kann das ein Punkt sein. Ein weiterer ist falsch verstandene Erziehung Gottes, also Zucht und Leid habe ich es genannt. Schwere Zeiten. Dinge, wo es uns ganz schwer fällt, das anzunehmen. Krankheit, es stirbt jemand, ich kriege keinen Job, ich fühle mich von keinem anderen Menschen verstanden und. Ganz, ganz schwere Dinge, die uns in unserem Leben begegnen und wir die einfach falsch verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir so ein Jahr nochmal wünsche. Aber ich muss ehrlich gestehen, so intensiv, wie Gott dieses Jahr nochmal wieder zu mir geredet hat, ist schon erstaunlich, für was schwierige Zeiten gut sind. Und dann noch einer, Heilsgewissheit wird manchmal mit einem reinen Gefühl verwechselt. Ich hatte nur so ein Erlebnis, dass Gott in einem Gebet mir direkt geantwortet hat. Und das ist auch schön. Aber wenn ich nur das auf ein Gefühl reduziere, kann es dann manchmal auch sein, dass ich sage, heute fühle ich mich gut, morgen fühle ich mich schlecht. Und wenn daran mein Heil hängt, auch schwierig. Und im weiteren Text schreibt Petrus dann, was wir so ein bisschen dafür tun können, um es zu bewahren. Allen Eifer, allen Fleiß aufwenden. Und das, was uns gegeben ist in dem Erlösungswerk Christi, das dürfen wir tun. Aber aus diesem Grund heraus und nicht andersrum. Wir müssen nicht irgendwas tun, um Erlösung zu erlangen. Dann wäre es wieder so eine Werkegerechtigkeit. Und das lehnt die Bibel strikt und Gott strikt ab. Wir können es uns nicht erarbeiten. Aber weil uns alles geschenkt ist, dürfen wir uns seinem Wort und allem zuwenden, dürfen allen Eifer, also allen Fleiß und alle Energie darauf aufwenden, dass wir in dieser Gewissheit, sein Kind zu sein, vorankommen. Es hat immer so, also wir Menschen können nicht schöpferisch tätig werden. Die Schöpfung und das Schaffen, die Erlösung liegt bei Gott. Das ist wieder so eine Parallele zum Alten Testament, zur Schöpfung selber schon. Aber wir dürfen es bewahren. Wir haben der Adam hat damals schon den Auftrag gekriegt, seine Schöpfung zu bewahren, sich darum zu kümmern. Und wir können diesen Bewahrungsprozess, sage ich mal, unseres Glaubens positiv unterstützen. Und so hat dann der Petrus geschrieben, in welchen Punkten man so Stück für Stück vorangehen konnte. Also wir sollen allen Eifer daran setzen. Und dann in eurem Glauben reicht die Tugend dar. Was ist nur wieder Tugend? Was versteht man unter Tugend? Eine vorbildliche Eigenschaft oder hervorragende Eigenschaft, eine vorbildliche Haltung, eine Fähigkeit, so zu handeln, dass es als wertvoll betrachtet wird. So auf einen Punkt gebracht wird, ich sage, Tugend ist so unser innerlicher moralischer Kompass, die Motivation, das Richtige zu tun und dran zu bleiben. Durch den Geist Gottes ist uns das geschenkt. Und da sollen wir einfach dranbleiben. In der Tugend geht er dann weiter zur Erkenntnis. Erkenntnis. Das ist das richtige Verständnis für das Wort Gottes und was Jesus Christus mit meinem Leben zu tun hat. Zu verstehen. Da bin ich wieder bei dem ersten Punkt, der uns manchmal davon abhält, so ein bisschen das Bibellesen und das Tägliche. Und ich muss mir das immer wieder selber auf die Fahne schreiben. Je länger ich dieses Bibelstudium auslasse oder nicht mache, desto schwammiger wird meine Gewissheit auch wieder. Das stellt zwar meine Rettung nicht in Frage, aber es könnte mir hier schon wesentlich besser gehen. Also erkennen, was richtig ist. Und dann geht er, sind es immer Paarungen, die er ja aufführt, in der Erkenntnis, aber die Selbstbeherrschung und der Selbstbeherrschung dann das Standhafte auch ausharren. Was sind jetzt Selbstbeherrschung? In manchen anderen Übersetzungen steht Enthaltsamkeit. Da geht es jetzt nicht zwingend nur um sexuelle Enthaltsamkeit, sondern so eine Art Selbstdisziplin. Das Richtige zu tun. Also ich weiß, dass das falsch ist, also sage ich ganz bewusst nein. Ich muss mich da auch manchmal in den Hintern treten selber und sagen, nein, Gottes Wort sagt was anderes. Ich diszipliniere mich selber und sage, so komme ich weiter. Der Paulus schreibt manchmal, wenn es um den Siegeszug mit seinem sportlichen Wettlauf, den er schreibt, so, das ist so eine Disziplin. So. Da geht es um Ernährung und alles. Ich setze allen Eifer und alles dran. Ich diszipliniere mich selber. Wenn ich als Spitzensportler mir früh eine Torte und abends noch zwei Döner und sowas verpresse, dann wird das nichts mehr mit dem Siegeslauf. Also Selbstdisziplin, aber in Bezug auf die Erkenntnis, das, was ich erkannt habe, immer wieder mir vor Augen führen und dann versuchen, mich zu beherrschen, wieder mit der Tüte Gummibärchen, dass die nicht in einem Mal alle wird. Und das, wir haben alles dazu bekommen, das steht ja auch in dem Text, alles, um das zu erreichen. Und trotzdem werden wir manchmal scheitern und es wird uns nie leicht fallen. Und dann kommt es dann zur nächsten Paarung, da geht es dann das Ausharren. In diesen Dingen, dieser Selbstdisziplin, in diesem Dranbleiben an Jesus soll man ausharren. Das ist nicht nur, dass wir uns einmal disziplinieren, einmal die Bibel lesen und alles ist schick. Nein, ausharren am Evangelium. Trotz Schwierigkeiten. Standhaftes Ausharren, was an anderer Stelle steht. Und die nächste Paarung ist dann Ausharren und Gottesfurcht. Und Gottesfurcht meint nicht, sich nicht vor Gott fürchten. Das ist nicht mit Gottesfurcht gemeint. Warum sollten wir uns vor dem fürchten, der alles für uns getan hat? Das ist Quatsch. Nicht die Angst vor Gott bringt uns weiter, aber so schöne alte Worte wie Ehrfurcht, Gottseligkeit. In diesem Gehorsam Gott treu sein, Gottes Stellung anerkennen, also manchmal neigt man ja dazu, vielleicht auch ist das auch der Jünger, dass man Gott so als Kumpel gegenüber sieht, das wird Gott nicht gerecht. Gott lässt sich zwar auf ein Gespräch auf Augenhöhe, er kommt mir entgegen, wir können auf Augenhöhe miteinander reden, aber wie drücke ich es jetzt aus? Intellektuell ist es kein Gespräch auf Augenhöhe. Er ist Schöpfer, ich bin Geschöpf. Ich habe zu ihm aufzusehen. Und diese Stellung muss ich auch anerkennen. Gott ist nicht ein Gegenüber, mit dem ich mal fix einen Kaffee trinken kann. Oder er ist für meine Probleme da. Das ist ja dieses Geheimnis der Bibel. Das ist mich auch immer und immer wieder erstaunt. Aber Gott ist Schöpfer, er ist Herr, er ist allmächtig. Und wenn ich diese Stellung mir immer wieder bewusst mache, das meint Gottesfurcht. Ehrfurcht. Und wenn wir dann Stück für Stück vorankommen, kommen wir zur nächsten Paarung, wo es dann steht, da geht es zur Bruderliebe. Dann wird es langsam schwierig, wenn das vorher schon nicht schwierig genug war. Dass ich weggucken kann von mir. Wir Menschen sind ja alles Egoisten. Also zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Ne, Lukas? Wenn wir uns die Puddingschüssel voll haben, müssen wir sehen, dass wir erst mal am meisten haben. Kann ich in dem, und jetzt bleiben wir bloß mal bei der Gemeinde, den anderen, den ich eigentlich, jeden Einzelnen, der hier sitzt, kann ich den so annehmen, wie ich mich selber angenommen habe? Mag ich den anderen genauso wie mich selber? Ich scheitere da, gebe es offen und ehrlich zu. Ich bin mir oft selber viel, viel wichtiger. Sehe ich in jedem Einzelnen, der hier sitzt, das Geschöpf Gottes, das perfekt geformt wurde. Genauso wollte Gott denjenigen. Da schlucke ich meistens manchmal und sage, Gott, hast du nicht so insgeheim, denkt man manchmal, Mensch Gott, da hast du vielleicht doch so ganz perfekt, so schleicht sich so ein Hintergedanke ein. Ja, bei mir ist es dir doch ein bisschen besser gelungen, oder? Das ist weg vom Ich-Bezogenen. Sehe ich den anderen? Nehme ich mich nicht mehr so wichtig? Nehme ich den anderen genauso wichtig ist? Und da fangen wir an, dann Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Und das ist ein Wachstumsprozess. Und die letzte Paarung war dann von der Bruderliebe zur Liebe. Das überschneidet sich immer wieder ein bisschen. Und dann ist es immer wieder Frage, wie verhalte ich mich richtig? In allen Situationen meines Lebens, auch in aktuellen Situationen, politische Diskussionen, um Corona und was es auch immer geht, was ist nur richtig? Und da muss ich mir ein paar Fragen stellen, da muss ich mich dann auch immer und immer wieder hinterfragen, was verherrlicht Gott? Und schnell werden da Dinge völlig unwichtig. Wo wir uns manchmal, auch ich mich in Diskussionen verrenne. Was verherrlicht Gott? Ist Liebe wirklich der Antrieb meines Handelns? Also, oder möchte ich gerne Recht haben? Und das, was ich vorhin gerade schon gesagt habe, sehe ich wirklich in jedem anderen ein Geschöpf Gottes. Dass dann nach dem Maßstaben Gottes eigentlich perfekt geschaffen ist. Oder sehe ich mich doch eine Stufe höher an oder ein bisschen besser? Ich bin nicht besser. Und wenn man Stück für Stück an diesen Punkten dranbleibt, kann ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, wird die Heilssicherheit, die mir in Christus erfahren ist, und da bin ich dankbar, wenn ich da dranbleibe und ich scheitere immer und immer wieder, Stück für Stück zu diesem subjektiven Erlebnis, dass das nicht so bloß ein Gefühl wird, sondern zu einer absoluten Bestätigung. geschehen ist alles. Ich kann dazu nichts beitragen und ich kann auch mit 100.000, ich kann die Bibel auswendig lernen, nach vorne und hinten, ich kann alles zitieren und alles machen. Das hilft mir in meiner Sicherheit, in meinem Heil nicht weiter. Es tut mir aber gut. Es hilft meiner persönlichen Gewissheit. Gott hat mich angenommen und hat alles für mich getan. Und das ist so, als immer aktiver und ja, ich muss immer was machen. Irgendwie muss ich da was tun können. Und das steckt insbesondere auch bei mir immer dazu drin, ich muss doch meinem Heil, ich muss doch noch, ich kann zu meiner Erlösung selbst nicht beitragen. Da hat Gott alles für mich am Kreuz getan. Sein Sohn ist für uns gestorben. Aber ich kann im Glauben wachsen. Und da ist das hier so eine kleine Anleitung, sich immer selbst zu disziplinieren, voranzukommen und sagen, ja, so ein kleiner Leitfaden, um dies in meinem Leben auch täglich neu zu spüren. Ich bin Gott dankbar, dass er mir das geschenkt hat, dass er mir auch den Zusammenhang da ein bisschen aufgezeigt hat. Und ich hoffe und ich wünsche mir und eigentlich euch allen, dass wir an ihm reifen, wachsen und eine Erkenntnis einfach zunehmen können. Ja, ich wünsche allen gottesreichen Segen, im Bibelstudium, im Glauben voranzukommen und ihn täglich neu zu erkennen. Wir können immer nur voneinander und miteinander dafür beten, dass Gott uns dranbleibt, dass er uns immer wieder wachrüttelt und sagt, hier, komm, du schläfst schon wieder. Und da muss ich im Rückblick sagen, ich bin für dieses Jahr echt dankbar. Ich möchte es nicht nochmal haben, aber das, was so Stück für Stück geworden ist und die Zwischenzeiten, muss ich sagen, man ist so schnell wieder in dem Alltagstor drin, dass das auch wieder ein Stück weit verloren geht. Aber Gott nimmt ihn immer wieder ran und sagt, hier, bleib mal dran. Ja, das wünsche ich jedem von euch, dass er so tolle Erfahrungen mit Gott machen kann und dass er in seinem Herzen angerührt wird. Amen.